Radio Dreieckland. Presseschau.
In unserer heutigen Presseschau geht es um einen Artikel der Badischen Zeitung vom Montag und im Allgemeinen um die Olympia-Berichterstattung in den Medien. Die CDU hat mal wieder Parteitag, der Krieg im ehemaligen Jugoslawien geht weiter und weiter und Unruhen in der sogenannten Dritten Welt wird es auch immer geben. Der Alltag der Zeitungsleser und Leserinnen ist geprägt von einer zähen Monotonie der großen Politik. Die armen Medien haben es nicht gerade leicht, die mit Leichen und Kriegen und Politikerintrigen übersättigten Rezipientinnen und Rezipienten aus ihrer trägen Lethargie zu reißen. Wie schön, welch Glück und Rettung für unser aller Hormonhaushalt, dass es Olympia gibt. Da kann ein jeder den Emotionen freien Lauf lassen, der Goldwasi wird's schon holen, unser Schwermetall. Und der Hackelschorsch, Deutschlands rasende Weißwurst, der steht, liegt auch sein Mann. Längst vergessene Männlichkeitsattribute wie Tapferkeit, Mut und Kampfgeist können von den Kommentatorinnen und Kommentatoren vor und hinter der Mattscheibe wieder aus der sexistischen Mottenkiste gezogen werden. Denn was die Frauen betrifft, so wurde im Vorfeld der Olympiade das Comeback der Eiskunstläuferin Katharina Witt zum Medienspektakel Nummer 1. Vereint sie doch, wie es sich gehört, Sportlichkeit mit Eleganz, Schönheit und eben Weiblichkeit. Und die Presse mischt eifrig mit beim Verbraten von sexistischen Klischees und Stereotypen. Da wimmelt's nur von prächtigen Burschen, mutigen Kämpfern und andererseits lebhaften und hübschen Mädels. Und wenn einer aus der Rolle fällt, die gängigen Vorurteile nicht unterstreicht, dann ist das der Badischen Zeitung schon einen Artikel wert. Der wiederum vom 21. Februar 1994 war es uns wert, mal genauer unter die Lupe genommen zu werden.
Katja Seitzinger raste die Herrenstrecke hinunter wie ein Mann. Nur gelacht hat das Mädchen nicht wie Markus Wassmeier nach ihrem Superrennen, nach dem überlegenen Sieg und der Goldmedaille in der Frauenabfahrt. All ihr Gefühl zeigte dieses Skigenie auf der Piste, nicht hinterm Ziel. Ganz die Kühle vom Katzenbuckel.
Was will uns dieser fettgedruckte Einleitungstext denn nun eigentlich sagen? Entschuldigung, es fehlt eine Zeile auf meinem Blatt. Was bedeutet das Wort Herrenstrecke, wo doch offensichtlich die Frauenabfahrt stattfand? Aber mit Frauen haben wir eigentlich während der gesamten Olympiade nicht zu tun, sondern mit Mädchen. Welche Lolita-Fantasien leben denn die Männer, Jungs, von der Presse hier eigentlich permanent aus? Aber Katja passt eben nicht genau in dieses Bild, wie noch vor Jahren die brave Rosi Mittermeier, Deutschlands große Identifikationsfigur. Denn Katja Seitzinger fuhr ja wie ein Mann, wie äußerst suspekt. Aber wir erfahren leider nicht, wie das gemeint ist. Wieso Katja nicht wie Katja, sondern eben wie ein Mann fuhr. Aber Herr Scherzer von der BZ braucht offensichtlich eine männliche Vergleichsgröße in der Gestalt Markus Wassmeyers, wenn er es mit so einem Mannsweib zu tun hat, die ihre Gefühle auf der Piste zeigt. Wie funktioniert denn das nun wieder? Und nicht vor der Kamera, wo sie schließlich hingehören. Aber es kommt noch schlimmer.
Fast so nüchtern wie nach dem Pech im Super-G gab sich die Weltmeisterin dieser Disziplin im Augenblick des Triumphes in der Abfahrt. Wie ich mich fühle, werde ich ja morgen in der Zeitung lesen, antwortet die burschikose Skimaid schnippisch.
So geht's natürlich nicht. So ein Fauxpas muss schon mit Attributen wie burschikos und schnippisch geahndet werden, wenn die Goldmedaillengewinnerin auf die Frage nach ihrem Gefühl nicht den Standardsatz »Das ist der schönste Tag meines Lebens« von sich gibt. Und Scherzer schlägt weiter drauf.
Katja Seitzinger trug ihr Fazit nach dem Olympiasieg mit der Begeisterung einer Betschwester vor. »Ich habe meine neue Chancen genutzt. Ich hatte einen schnellen Ski. Das war mein Tag.«
Wer oder was, oh Hartmut Scherzer, ist genau eine Betschwester? Was weißt du über deren Begeisterung? Und schließlich, was hat das alles mit Katja Seitzingers Kommentar zu tun? Doch in diesem Bild verbergen sich wohl alle angestauten Aggressionen und Vorurteile gegenüber der Skiläuferin, die Herr Scherzer empfindet und uns irgendwie vermitteln möchte. Denn Katja Seitzinger entspricht in ihrer Deutlichkeit in keiner Weise seinen verkorksten Weiblichkeitsimaginationen. Das Bild der Betschwester ist also seine kleine Rache. Er degradiert sie zu einer asexuellen, unerotischen und unweiblichen Frau. Die gängigen Stereotype wollen einfach nicht passen. Deshalb kommt die Strafe umso brutaler. Die Erklärungsmuster werden peu à peu nachgeliefert.
Katja Seitzinger ist keine Hurra-Frau, besitzt nicht die Berliner Pfiffigkeit einer Franziska van Almsick oder die bajuwarische Herzlichkeit einer Rosi Mittermeier. Sie erinnert mit ihrer spröden Strebsamkeit, Abi mit Note 1,6, Fernstudium der Betriebswirtschaft, tatsächlich an die badische Nachbarin Steffi Graf.
Sie ist eben einfach nur eine
berechnende Rennläuferin mit Rennintelligenz. Katja weiß, so man 500 Sekunden investieren muss, um 2/10 herauszuholen.
Pfui, richtig widerlich, diese Berechnung. Bei so einem gefühlvollen Sport wie der Abfahrt, die paar Todesopfer pro Saison mal außen vor gelassen. Und selbst wenn sie lacht, unsere Katja, dann kann das ihre verkorkste Weiblichkeit offensichtlich dennoch nicht wettmachen. Denn, so Hartmut Scherzer in seinem Schluss,
Perfektionismus gesteht sie sich dennoch bei aller Strebsamkeit nicht zu. Dazu ist sie ein zu logischer Typ, so ihre Selbsteinschätzung. Als sie auf Siegerpodest stieg, lachte Katja. Seitzinger endlich gelöst, aber längst nicht so herzlich wie da war sie.
Katja Seitzinger macht den Reportern einen Strich durch die Rechnung, spielt nicht mit im olympischen Rollenzirkus der Medien, weil sie kein süßes Mädchen, ach ich freue mich so ja, Gesicht aufsetzt, sondern den Sport als das sieht, was er letztlich ist. Ein Job, eine Geldquelle, ein hartes und auf Dauer recht undankbares Geschäft. Dadurch, dass sie sich nicht fügt in den gängigen Erwartungshorizont der Medien und die entsprechenden Verhaltensmuster der Athletinnen und Athleten, deckt sie beiderlei olympische Doppelmoral auf, die der Geschlechter ebenso wie die des Geldes. Und sie bekommt prompt die Quittung für diese Kritik. Passt sie nicht ins Dummädel-Klischee, dann Klappe auf und ab in die Schublade, unerotisches und auch noch intelligentes Mannweib, trotz Goldmedaille. Denn bei allem Nationalstolz, die Geschlechterordnung darf um keinen Preis angekratzt werden. Katja, du bist mir irgendwie sympathisch.
Groß und mächtig, schicksalsträchtig, um seinen Gipfel jagen Nebelschwaden. Adonnen schickt er auf den Stahl. Dann schaudert's alle auf einmal. Wann er donnert, Gott behüt, der Berg, der kennt kein Reising nit. Watzmann, Watzmann, Schicksalsberg, du bist zu groß und ich nur ein Zwerg.
Blood on the Saddle. Und jetzt geht's weiter mit den Politics.
Die nationale Befreiung der Selbstverwaltung, ein Beitrag der Ex-Anti-NATO-Gruppe Freiburg.
Es gab Zeiten, da wurde oft und viel über den besonderen jugoslawischen Weg zum Sozialismus diskutiert. Und immer fielen dabei die offensichtlichen Unterschiede zum großen Bruder auf. Denn im Gegensatz zur Sowjetunion galt Jugoslawien als das Land des etwas anderen Sozialismus. Im jugoslawischen Modell waren die Betriebe und Unternehmen nicht wie in der SU verstaatlicht worden, sondern sie wurden von den Arbeitenden selbst verwaltet. Von den jugoslawischen Kommunisten wurde diese Abweichung vom Leninismus als Arbeiter-Selbstverwaltung bezeichnet und sie war gleichzeitig mit einer Dezentralisierung der politischen Macht- und Führungsstrukturen verbunden. Auch wurde behauptet, dass die einzelnen Republiken und Regionen des gesamtjugoslawischen Staates alle gleichberechtigt waren und gemeinsam über die Interessen der in ihr lebenden Menschen entschieden. Kein Ultrazentralismus knechtete in diesem Land, das sich dem großen Stalin widersetzt hatte, die einzelnen Nationalitäten. Und noch etwas gab es, was im Gegensatz zur Sowjetunion und der DDR sofort ins Auge fiel. Es gab dort für die Menschen keine Reisebeschränkungen. In Jugoslawien schien der Sozialismus also sein freies Gesicht zu zeigen, waren die Grenzen des sozialistischen Staates keine Gefängnismauern. Und jetzt dieses brutale Ende. Warum ausgerechnet in Jugoslawien? Warum musste es ausgerechnet dort zu einem solch brutalen und mörderischen Bürgerkrieg kommen? Warum wurde ausgerechnet in dem Land, wo versucht wurde, einen anderen Weg zum Sozialismus zu gehen, der altbekannte Nationalismus wiedergeboren und zum alles erklärenden Handlungsmotiv erhoben?
Zentrales Element der jugoslawischen nachholenden Industrialisierungspolitik waren die Wirtschaftseinheiten, die Betriebe. Über diverse, zum Teil abwählbare Vertretungskörperschaften und ausführende Organe hatten die Betriebe in wichtigen Fragen eine relative Handlungsfreiheit gegenüber den staatlichen, regionalen und kommunalen Planungsbehörden, die in teilweise Absprache mit ihnen die gemeinstaatlichen und regionalen Produktionsziele als Richtlinien vorgaben und über deren Durchsetzung die kommunalen Vertretungen und die Betriebsdirektoren zu wachen hatten. Die finanzielle Ausstattung der Betriebe wurde schrittweise in die Verantwortung der jeweiligen Gemeinde bzw. regionaler Banken gegeben und umgekehrt hatten die Betriebe zunehmend für die jeweilige kommunale Infrastruktur aufzukommen. Damit war schon sehr früh eine gegenseitige wirtschaftliche und politische Abhängigkeit gerade auf der jeweiligen Republiksebene hergestellt, eine gemeinsame Interessenlage, die für die weitere Entwicklung von entscheidender Bedeutung sein sollte. Auf ökonomische und volkswirtschaftliche Effizienz verpflichtet, hatten die so verwandelten Arbeitergenossenschaftsunternehmer nicht nur Teil an der betrieblichen Gewinnausschüttung, sondern natürlich ebenso an den damit verbundenen eventuellen Verlustgeschäften bis hin zum möglichen Konkurs. Die urkapitalistische Mär vom »Jeder ist seines Glückes Schmied« gewann so im jugoslawischen Arbeiter-Selbstverwaltungssozialismus eine unverhoffte und tragikomische Aktualisierung. Hin und her geworfen zwischen marktwirtschaftlicher Rentabilität und eigenem Reproduktionsinteresse ging dieser Balanceakt naturgemäß nur so lange gut, als sich die jugoslawische Wirtschaft noch in ihrer heroischen Aufbauphase befand. Bis in die Mitte der 60er Jahre zählte sie zu denjenigen Europa mit den höchsten Zuwachsraten.
Aber schon in diesen Jahren mehrten sich Streiks, die sich hauptsächlich gegen eine ungerecht empfundene Einkommensverteilung richteten. Und immer häufiger kam es zu Konflikten über die Kompetenzbefugnisse der einzelnen Institutionen auf betrieblicher, kommunaler und regionaler Ebene, die jedes Mal einen neuen Schub von Dezentralisierung staatlicher Kompetenzen auslöste. Das Nachsehen hatten auf die Dauer einmal die Betriebe in den industriell weniger entwickelten Regionen sowie innerbetrieblich die unqualifizierten Arbeiter, die unterproportional in den diversen Arbeiter-Selbstverwaltungsgremien präsentiert waren. Technische Fachkräfte, Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre bestimmten schon von Anfang an, oft genug mit ausdrücklicher Billigung der weniger Qualifizierten, die jeweilige Unternehmungspolitik und damit auch die Einkommensverteilung, sodass sowohl innerbetrieblich als auch gesamtgesellschaftlich die soziale Polarisierung nach Macht- und Geldeinkommen munter voranschritt und zur lokalen und regionalen Elitebildung beitrug. Das Fehlen einheitlicher Lohnrichtlinien bewirkte unter anderem solche Paradoxien, dass beispielsweise ein Direktor in Serbien das gleiche Gehalt bekam wie eine Putzfrau in Kroatien. Der Stadt-Land-Gegensatz wurde nicht aufgehoben, da die zunehmende Regionalisierung von Politik und Wirtschaft und der zunehmende Kapitalmangel jeden Ausgleich immer unmöglicher machten.
Die im Zuge des Kalten Krieges eingenommene Scharnierfunktion der jugoslawischen Wirtschaft zwischen westlichen Märkten und den Comecon-Ländern hatte diese immer abhängiger von westlichen Kreditgebern gemacht, sodass zwischen 1971 und 1980 die jährliche Auslandsverschuldung um 23% gestiegen war. Da die einheimische Produktion weder in der Lage war, diesen Schuldenberg abzutragen, noch mit der zunehmend ins Land strömenden ausländischen Produktion zu konkurrieren, verstärkte sich der Druck der westlichen Gläubiger auf die Regierung, doch gefälligst gerade das System der Arbeiterselbstverwaltung zu liquidieren und einen privaten, westlichen Rentabilitätsansprüchen genügenden Sektor zu installieren. Mithin also die Abschaffung der Grundlagen, auf die sich der jugoslawische Staat gerade noch mehr schlecht als recht stützte. Die durch interne Widersprüche hervorgerufene Situation eines allgemeinen sozialen und wirtschaftlichen Kollapses brachte die schon total fragmentierte jugoslawische Bevölkerung, die sowohl politisch wie wirtschaftlich nur noch marginal mit dem Zentrum kommunizierte, dazu, ihr Heil nun dort zu suchen, wohin sie sich de facto schon die ganze Zeit bewegt hatte. In diversen Nationalismen, die mit der allseits gut geheißenen Marktlogik durchaus vereinbar waren.
Da die dezentrale Organisation der Arbeiterselbstverwaltung letztlich auf Republiksebene verwaltet wurde und die Widersprüche zwischen den einzelnen Republiken immer mehr anwuchsen, kam es schon sehr frühzeitig zu Schuldzuweisungen zwischen den einzelnen Republiken. Denn da alle jugoslawischen Betriebe und Arbeiter sich als Konkurrenten auf dem jugoslawischen Markt wiederfanden, konkurrierten sie selbstverständlich auch um Investitionen, staatliche Aufträge und letztlich darum, in welchem Betrieb, in welcher Region der Lebensstandard steigen konnte oder nicht. Mit diesen Schuldzuweisungen gelang es den neuen bürokratischen Machteliten auf Republiksebene immer mehr ihre Macht zu festigen und sich gegen die Position der Zentralregierung zu etablieren. So führte also die dezentrale Organisation der Arbeiterselbstverwaltung nicht zum geforderten Absterben der Bürokratie, sondern gerade in Jugoslawien zur Ausgestaltung dieser neuen Klasse auf Republiksebene, die letztlich ihre Macht nur erhalten konnte, wenn sie sich immer offener mit nationalistischen Positionen gegen die Zentralregierung stellte. Denn die Direktoren und die lokalen Parteifürsten konnten stets gesamtjugoslawische Entscheidungen für das Ausbleiben des erhofften Wohlstandes auf Republiksebene verantwortlich machen und die Unübersichtlichkeit des jugoslawischen Marktes, auf den die Arbeiterselbstverwaltung keinen Einfluss hatte, tat ein Übriges dazu, dass die nicht überschaubaren Zusammenhänge der ökonomischen Strukturen immer mehr personifiziert wurden.
Wer diesen Beitrag der Ex-Antinato-Gruppe nochmal in Ruhe und in voller Länge lesen möchte, sei auf die nächste Ausgabe. Wer diesen Beitrag der Ex-Antinato-Gruppe in voller Länge und in Ruhe nachlesen möchte, sei auf die nächste Ausgabe der Zeitschrift Links verwiesen.